Jesus lebt. Jesus ist auferstanden. Aber erleben wir es Tag für Tag in unserem Alltag? Oder wissen wir es nur, weil wir es schon so oft gehört haben? Vielleicht kennst du die Geschichte von Joni Eriksson Tada. Seit einem schweren Unfall, den sie mit 17 Jahren hatte, ist sie vom Hals abwärts gelähmt. Ab dem Moment ging sie im Rollstuhl in die Gottesdienste von ihrer Gemeinde. In ihrer Gemeinde war es üblich, dass man sich zum Beten hinkniete. Im Rollstuhl konnte sie dieses nicht mehr. Während einer Konferenz musste sie weinen, aber nicht aus Selbstmitleid, sondern weil dieser Anblick von Hunderten von Menschen, die vor Gott lagen und knieten, so schön war. Sie selber sagt: Als ich dort saß, erinnerte ich mich, dass ich im Himmel frei sein werde, zu springen, zu tanzen, zu treten oder Aerobik zu machen. Wenn möglich, werde ich irgendwann, bevor die Gäste beim Hochzeitsmahl des Lammes zu Tisch gebeten werden, mit meinen auferstandenen Beinen, verherrlichten Knien, gehen. Ich werde still zu Jesu Füßen knien. Wie soll man das Umfassliche der Auferstehung mit menschlichen Worten beschreiben? Folgen wir doch mal am besten den Frauen zum Grab. Die Frauen sind unterwegs und sie sind beschäftigt. Wahrscheinlich haben sie schon am Abend vorher wohlriechende Öle gekauft und am nächsten Morgen ganz früh machen sie sich auf den Weg zum Grab, um Jesu Leichnam zu salben. Weiter sagt uns der Text, dass sie sich über etwas unterhalten. Eine Sorge, ein Problem, ein Hindernis. Sie beschäftigen sich damit, wer wird uns diesen großen Stein vor Jesu Grab wegrollen. Sie wollen ja Jesu Leichnam salben. Er ist ja schließlich tot. Das Salben soll dazu beitragen, dass der Leichnam möglichst lange erhalten bleibt. Doch dann kommt etwas ganz anderes als erwartet. Der Stein ist weggerollt. Das Grab ist offen. Sie gehen ins Grab hinein. Da begegnet ihnen ein Engel. Dieser hat eine Botschaft. Die Botschaft beginnt mit den Worten: Habt keine Angst. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden. Seht, das ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt haben. Mit dieser Botschaft müssen die Frauen erst einmal klarkommen. Doch nicht nur die Frauen. Auch wir heute stehen vor der Herausforderung, mit dieser Botschaft klarzukommen. Wie kann es sein, dass jemand stirbt und dann nach 3 Tagen von den Toten wieder aufsteht? Was hat diese Auferstehung mit meinem Leben heute, hier und jetzt zu tun? Es ist für uns unmöglich, es mit Worten zu beschreiben, wie so etwas möglich ist. Hier kommen nämlich 2 Dinge zusammen. Erstens eine irdische Realität. eine Realität der irdischen Welt. Sie kann mit leiblichen Augen festgestellt werden und lautet: Der Platz, wo sie ihn hingelegt haben, ist jetzt leer. Weiter kann man in diesem Augenblick mit leiblichen Augen aber nicht kommen, als bis zum leeren Grab. Zu dieser irdischen Realität dieser Welt kommt jedoch eine göttliche Offenbarung dazu, die erklärt, warum das Grab leer ist. Er ist auferstanden. Genau übersetzt heißt es, er ist auferweckt worden, nämlich vom Vater. Damit hat Jesus den Tod für immer besiegt. In Markus Kapitel 12 lesen wir von einer Diskussion, die Sadduzäer mit Jesus hatten. Die Sadduzäer waren nämlich davon überzeugt, dass es die Auferstehung nicht gibt. Und so präsentieren sie Jesus ein Beispiel. Wenn eine Frau 7-mal Witwe geworden ist, welchen Mann wird sie nach der Auferstehung, oder mit welchem Mann wird sie nach der Auferstehung verheiratet sein? Jesus sagt zu ihnen Folgendes auf diese Frage: Ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Macht Gottes kennt. Denn wenn die Toten auferstehen, werden sie nicht verheiratet sein. Sie werden sein wie die Engel im Himmel. Doch nun zu der Frage, ob die Toten auferweckt werden. Habt ihr nie bei Mose die Geschichte vom brennenden Dornenbusch gelesen? Lange nachdem Abraham, Isaak und Jakob gestorben waren, sagte Gott zu Mose: Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist doch der Gott der Lebenden und nicht der Toten. Ihr seid völlig im Irrtum. Wie oft geht es uns im Leben genauso, wie es den Frauen ging? Wir beschäftigen uns mit Problemen, mit Sorgen. Oder wir beschäftigen uns genauso wie die Sadduzäer mit Themen und Theorien, diskutieren hin und her dies und jenes und stellen dabei die ganz falschen Fragen. Wir beschäftigen uns mit dem Irdischen, weil wir es sehen und anfassen, erklären können. Alles andere fällt uns schwer, irgendwie einzuordnen und es zu verstehen. Wenn es um den Begriff Auferstehung geht, dann sind wir Menschen damit überfordert. Um dieses zu verstehen, müssen wir unseren Fokus ändern. Zu den Sadduzäern sagte Jesus: Ihr irrt euch. Ihr denkt in eine komplett falsche Richtung. Vielleicht kann uns folgendes Beispiel helfen, dies zu verstehen. Es ist vielleicht etwas Witziges, etwas Lächerliches. Wenn ein Hund eine Katze hinterherläuft und die Katze irgendwo auf einen Baum läuft und sich da versteckt, weiß der Hund manchmal nicht, wo die Katze wirklich ist. Er sucht sich den ersten besten Baum, steht da unter und bellt. Und er weiß gar nicht, dass die Katze auf einem ganz anderen Baum ist. Aber er bellt, er tobt und hin und her. Sind wir nicht manchmal auch so? Wie dieser Hund, wo wir gar nicht wissen, aber wir bellen und tun. Die Gedanken der Frauen konzentrieren sich auf einen Stein. Während Jesus längst auferstanden ist und das Grab leer ist, ist das nicht ein Symbol? Wie oft beschäftigen wir uns mit Sorgen, mit Zweifeln, mit Fragen, mit Problemen, während die Sache längst gelaufen ist, ja, während Gott längst ganz andere Weichen gestellt hat. Jesus ist auferstanden. Jesus Christus lebt. Für die gesamte Menschheit ist deutlich geworden, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Seither leben wir im Anbruch einer neuen Schöpfung, die am Ende kein Tod mehr kennen wird. Ist dein Blick auf deine Probleme gerichtet, auf deine Sorgen, auf deine Überzeugungen? Oder schaust du auf Gott und erkennst, dass er in deinem Leben am Werken ist? Wenn die Auferstehung Jesu eine Realität in unserem Leben werden soll, dann müssen wir uns von den irdischen Dingen befreien. Unser Blick muss von uns, von unseren Problemen, von unseren Sorgen hin zu Gott gerichtet werden. Dann werden wir erkennen, dass Gott in meinem Leben, in deinem Leben am Werken ist. Nach dieser göttlichen Offenbarung vom Engel an die Frauen geht es weiter. Der Engel fährt mit einem Auftrag fort. Man könnte auch sagen, mit einer Einladung. Geht hin und sagt es den Jüngern und auch Petrus, dass er vor euch hergeht nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Jesus ist auferstanden und er will sich mit seinen Jüngern in Galiläa treffen. Jesus sucht nach seiner Auferstehung die Gemeinschaft mit seinen Jüngern. Diese Einladung sollen die Frauen an die Jünger bringen. Sagt seinen Jüngern. Das deutet auf die Distanz hin, in die die Jünger während der Kreuzigung Jesu gegangen sind. Sie distanzierten sich von Jesus. Sie wandten sich ab. Dennoch verwirft Jesus sie nicht. Interessanterweise wird Petrus im Markus-Evangelium besonders hervorgehoben. Sagt es seinen Jüngern und auch dem Petrus. Petrus wird besonders hervorgehoben. Warum? Weil Jesus durch die Botschaft an Petrus klarmachen wollte, dass er ihm vergeben hat. Wir wissen, Petrus hat kurz vor Jesu Tod dreimal gesagt, dass er Jesus nicht kennt. Petrus, ein Jünger Jesu, 3 Jahre mit ihm unterwegs gewesen, viele Predigten gehört, viele Wunder gesehen. 3-mal hat er gesagt, ich kenne ihn nicht. 3-mal hat er geleugnet, sein Jünger zu sein. Und gerade aus dem Grund bekommt er eine extra Einladung von Jesus. Welch eine unergründliche Gnade. Wie oft tun wir uns schwer damit, den anderen zu vergeben. So oft sammeln wir alles ein, was andere uns antun, um es dann den anderen vorzuhalten. Viele Menschen tragen unsichtbare Körbchen vor sich herum oder mit sich herum. Den ganzen Tag über sammeln sie alles hinein, was andere ihnen hinzufügen. Es gibt Leute, die haben eine ganze Reihe von diesen Körbchen. Eins für die Frau, für den Mann, für die Kinder, für den Chef, für diesen, für jenen. Man trägt diese Körbchen einander nach, immer auf der Suche nach Neues, um es hineinzupacken. Eines Tages wird dieses Körbchen schwerer und schwerer und es ist mühsam, es weiter mit sich zu tragen. Dann wirft man den Inhalt den anderen vor und es kommt, so wie wir sagen, zum Vorwurf. Viele sammeln anschließend alles wieder fein, säuberlich ein, damit auch nichts verloren geht. Jesus hat auch gesammelt. Er verschließt die Augen nicht vor unseren Sünden, aber er hält sie uns nicht vor, sondern er trug unsere Schuld ans Kreuz. Er hat nicht nur ein Körbchen gesammelt, er hat den ganzen Korb von der ganzen Welt gesammelt. Mit all den Dingen, die wir ihm angetan haben. Wir haben es am Freitag gehört. Wer ist schuld am Tod Jesu? Er hat alles gesammelt, um mit dem Tod am Kreuz zu bezahlen. Aber es ist Vergebung da. Jesus sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Doch warum wurde Petrus vergeben? Was ist mit Judas? Warum wurde ihm nicht vergeben? Das hatte seinen Grund. Petrus bereute, was er getan hatte. Er hielt sich weiter zur Gemeinde. Er blieb bei den Jüngern. Hätte Judas dasselbe getan, hätte auch ihm vergeben werden können. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich will mich mit euch treffen. Ich gehe euch voraus. Ich warte auf euch. Ich möchte, dass ihr zurück zu mir kommt. Jesus sagt es auch uns heute. Er sagt es zu dir, zu mir. Ich will mich mit dir treffen. Ich will dir vorausgehen. Ich warte auf dich. Ich möchte, dass du zurück zu mir kommst. Petrus hat diese Gelegenheit wahrgenommen. Du bist vielleicht seit einigen Jahren ein Christ, liest regelmäßig die Bibel, sprichst im Gebet mit Gott und du bist deiner Meinung nach ein guter Christ, kriegst es ganz gut auf die Reihe. Doch es gibt immer wieder die eine Sache, wo du merkst, da klappt es einfach nicht. Du strengst dich an, du bemühst dich, diese eine Sünde nicht mehr zu tun. Du denkst, dies war das letzte Mal. Das passiert mir nie wieder. Und doch passiert es immer wieder. Wie gehst du damit um? Versuchst du weiter mit noch mehr Kraft, mit noch mehr eigener Anstrengung, um dann wieder noch frustrierter am selben Punkt anzukommen? Oder gehst du damit zu Jesus und sagst ihm, ich habe versagt, ich habe gesündigt, ich schaffe es nicht. Kannst du mir vergeben? Ich brauche deine Hilfe. Jesus ist nicht nur am Kreuz gestorben, um dir zu vergeben. Er will dich auch befreien, damit auch du vergeben kannst. Jesus lebt. Er will vergeben. Er will Gemeinschaft mit einem jeden von uns. Wenn die Auferstehung Jesu eine Realität in unserem Leben werden soll, dann müssen wir dieses Geschenk der Vergebung von Jesus annehmen. Dann können wir auch frei sein, unseren Nächsten zu vergeben. Jesus wartet auf dich. Er will dir vergeben. Jesus will dich befreien. Wenn du das glaubst, dann mach den ersten Schritt und nimm dieses Geschenk der Vergebung an. Er lädt dich ein. Dann wirst du auch frei sein, anderen zu vergeben. Wer Jesus bei den Lebenden sucht, wird ihn finden. Glaubst du, dass Jesus auferstanden ist? Oder weißt du es nur? Maria von Magdala ist Jesus begegnet. Aber ihr Zeugnis wird von den Aposteln nicht geglaubt. Die Emmaus-Jünger begegneten Jesus. Aber auch ihr Zeugnis wird von den Aposteln nicht geglaubt. Erst die direkte Begegnung mit Jesus, den Auferstandenen, bringt den 11 Aposteln die Gewissheit, dass er auferstanden ist. Als Jesus selber den 11 Jüngern begegnet, schimpft er mit ihnen, weil sie nicht geglaubt haben. Und trotzdem, weil sie nicht geglaubt haben, sagt er ihnen Folgendes. Markus 16, 15 bis 16. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Erst die direkte Begegnung mit dem Auferstandenen schafft die Gewissheit, dass Jesus lebt. Wenn wir unseren Blick auf Jesus richten, auf ein ewiges Leben, ein Leben nach dem Tod, dann können wir jetzt schon voller Freude, voller Hoffnung sein. Deshalb kann Joni im Rollstuhl sagen, als ich dort saß, erinnerte ich mich, dass ich im Himmel frei sein werde. Zu springen, zu tanzen, zu treten, Aerobik zu machen. Wenn möglich, werde ich irgendwann, bevor die Gäste beim Hochzeitsmahl des Lammes zu Tisch gebeten werden, mit meinen auferstandenen Beinen auf dankbare, verherrlichte Knie gehen. Ich werde still zu Füßen Jesu knien. Weiter schreibt sie, ich mit meinen verkümmerten, gekrümmten Fingern, zurückgebildeten Muskeln, knorrigen Knien und von den Schultern abwärts ohne jedes Gefühl, werde eines Tages einen neuen, leichten, strahlenden und in Gerechtigkeit gekleideten Körper haben, voller Kraft. Unfassbar. Können Sie sich vorstellen, welche Hoffnung, das einen Menschen wie mir mit einer Wirbelsäulenverletzung vermittelt? Allein das Evangelium und die Begegnung mit Jesus Christus, den Auferstandenen, hat die Kraft, Menschen so eine Lebenshoffnung zu geben. Wie kann Jesu Auferstehung eine Realität in meinem, in deinem Leben werden? Es reicht nicht, nur die Botschaft zu hören. Es reicht nicht, jeden Sonntag in die Gottesdienste zu gehen. Um Jesu Auferstehung in unserem Leben eine Realität werden zu lassen, müssen wir ihm persönlich begegnen. Erst dann Wenn wir ihm persönlich begegnen, kann er eine Realität in unserem Leben werden. Erst dann können wir verstehen, was Auferstehung in dieser Welt bedeutet. Die Auferstehung bedeutet, dass wir voller Hoffnung dem Tag entgegengehen können, wo unser Leiden für immer vorbei sein wird. Ich weiß nicht, womit du in deinem Leben zu kämpfen hast, wo du in deinem Leben leidest. Vielleicht leidest du unter einer Krankheit, Depressionen oder eine körperliche Einschränkung. Was auch immer es ist, du hast damit Tag für Tag zu kämpfen. Folgende Worte von Timothy Keller sollen uns Hoffnung geben. Sie sollen uns stärken und Kraft geben. Er schreibt: Am Tag des Herrn, an dem Tag, wo Gott alles neu und recht machen wird, wo alles Traurige nicht mehr wahr sein wird, an diesem Tag wird das Gleiche mit deinen Wunden passieren, den äußeren, aber auch die inneren. Du wirst die Entdeckung machen, dass das Schlimmste, das dir in deinem Leben passiert ist, zum Schluss deine ewige Freude noch größer machen wird. An jedem Tag wird alles Leid in sein Gegenteil verwandelt werden. Deine Freude wird keine Grenzen mehr kennen. Und jede Narbe, die du hast, wird deine Herrlichkeit nur noch viel größer machen. Die Auferstehung Jesu bedeutet, dass wir voller Hoffnung den Tag entgegengehen können, wo unser Leiden für immer ein Ende haben wird. Jesu Tod am Kreuz bedeutet, Jesu Tod am Kreuz bedeutet kein Tod für uns. Seine Auferstehung bedeutet, wir werden auferstehen. Ist Jesu Auferstehung eine Realität in deinem Leben? Jesus sagt: Geht hin in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Ich möchte mit dieser Zusage abschließen, die Jesus in Offenbarung uns verheißt. Einige haben sie vielleicht auch schon heute morgens gelesen. Offenbarung 1, Kapitel 1, die Verse 17 und 18. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und bin lebendig für immer und ewig. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Diese Zusage, diese Hoffnung wünsche ich an jeden von uns. Amen. Ich möchte kurz beten, danach singt uns der Chor noch ein Lied. Danke, Vater im Himmel, dass wir diese Botschaft heute immer noch hören, lesen und immer wieder neu uns bewusst werden lassen. Wir bitten darum, dass du uns mit dieser Hoffnung erfüllst, damit wir gestärkt, ermutigt, mit Freude und mit Hoffnung in das Leben hineingehen können. Auch wenn die Welt etwas ganz anderes zeigt und trotzdem haben wir Hoffnung und wir wissen, Du bist auferstanden. Du bist für immer und ewig lebendig. Und das werden wir eines Tages auch sein. Dafür danken wir dir. In Jesu Namen.